Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du jetzt alles wegnimmst, zerstört, rede du zu uns und wirke an unseren Herzen, gib uns jedem das, was wir brauchen. Amen. Ein Mann war im Krankenhaus und hatte nicht so eine leichte Situation. Er musste still liegen, sozusagen. Ob er eine Rückenoperation hatte, weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall war das nicht eine ganz einfache Situation. Wochen, Monate lang, immer auf dem Rücken. Und dann kein Ausblick aus dem Fenster. Er konnte immer nur die nackte Krankenzimmerwand sehen, weiß, ist nicht gerade toll. Dann bekam er aber einen Mitpatienten aufs Zimmer. Und ja, das brachte sozusagen Leben und Freude in seinen eintönigen Alltag hinein. Dieser Nachbar lag nämlich am Fenster und konnte deswegen ihm dann so erzählen, was sozusagen außerhalb des Krankenhauses und des Krankenhauszimmers abgeht, was er draußen außerhalb des Krankenhauses aus dem Fenster sah. Erzählte ihm von den herrlichen Bäumen und von den Blumen, die am Blühen waren. Und dann war da ein bisschen Lärm draußen. Dann erzählte er, dass da Kinder spielten. Das heißt, sein Lebenshorizont öffnete sich für ihn und er war froh. Nach längerer Zeit wieder einmal. Bis eines Nachts ein Gedanke, als er wieder mal nicht schlafen konnte, in seinen Kopf drang. Das ist eigentlich auch ungerecht. Mein Nachbar, der dürfte am Fenster liegen und ich, tja. Er wollte diesen Gedanken wegschieben. Kurze Zeit gelang es ihm, aber der Gedanke kam wieder. Immer wieder. Und er ging auf diesen Gedanken ein. Und Eifersucht und Neid stieg in ihm hoch. Das wurde fast zu einer Obsession. Und vor allem nachts war es ganz besonders schlimm. Er grübelte und grübelte. Und die Freude, die vorher in sein Leben gezogen ist, die verschwand mit jedem Gedanken an diese Ungerechtigkeit. Es war wieder nachts, wieder grübelte er und er hörte dann neben sich das Röcheln des Nachbarn. Bekam offensichtlich keine Luft, hatte Probleme mit seiner Lunge und er merkte und sah so aus den Augenschein, aus dem Augenwinkel, dass er kämpfte, der Nachbar an die Klingel zu kommen. Es reicht aber nicht weit, die Klingel war irgendwie nach unten gefallen und er schaffte es nicht, an die Klingel zu kommen. Und das Stöhnen wurde nach einer Zeit lang dann immer weniger und am Ende hörte es ganz auf. Am nächsten Morgen, als die Schwestern reinkamen, waren sie natürlich total aus dem Häuschen, denn einer der Patienten in diesem Zimmer war gestorben. Nach einer längeren Zeit, wo es ihm dann so den Eindruck hatte, dass er dann auch nachfragen konnte, fragte er dann die Schwestern, ob er denn jetzt, nachdem der Nachbar verstorben war und sein Zimmer aus dem Zimmer entfernt wurde, ob er denn jetzt doch an das Fenster gehen konnte. Und natürlich, angesichts des Krankheitszustandes, waren die Schwestern froh, dem armen Patienten diese Gefallen zu tun. Sie schoben das Bett an das Fenster ran, und ging dann aus dem Zimmer raus und so mit der Kraft, die er noch hatte, drückte er sich mit dem Ellbogen nach oben und er freute sich schon auf den ersten Blick aus dem Fenster. Und was sah er? Eine nackte Häuserwand. Eine, wie ich finde, sehr eindrückliche Geschichte. Über die Frage, was bringt Glück und Freude ins Leben hinein? Eine wichtige Frage, die sich wie ein roter Faden durch den Philipperbrief zieht, wird auch Brief der Freude genannt. Und ich denke, wenn man sich diese Geschichte anschaut und sein eigenes Leben, dann deckt das sich, denke ich, viel mit dem, was wir denken, was Glück und Freude ins Leben hineinbringt. Die Frage ist ja heute über oder unter den Umständen. Und ich denke, viele von uns würden sagen, ja, Freude ist von passenden Umständen abhängig. Von Gesundheit, gerade im Alter, wenn man gesund ist, dann kann das Glück sprießen. Oder wenn man genug Kohle hat und Geld hat, wenn man Urlaub fahren kann, wenn es in der Familie stimmt. Also wenn die Umstände passend sind. Das heißt, Glück, Freude liegt unter den Umständen oder ist an den Umständen angepasst. Wie auch dieser Mann dachte, ja, wenn ich am Fenster bin, dann wird wieder Freude einkehren. Davon ist mein Glück abhängig. Und Neid kam dann auf, wo er sagte, ja, ich habe das nicht, also muss ich es mir selber holen. Wir werden heute Morgen jemanden kennenlernen, der, wenn das stimmen würde, dass Glück von den Umständen abhängig ist, dass dieser Mann definitiv ein Kandidat zum Unglücklichsein wäre. Also, wenn das wahr wäre, Glück ist von Umständen abhängig, dann müsste dieser Mann eigentlich zum Unglück verdammt sein. Denn er hat das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, weitergegeben. Er hat eigentlich alles richtig getan und er landete im Knast. Er war römischer Bürger und von daher konnte man eigentlich nicht so mit ihm umgehen. Aber stattdessen wurde er in Jerusalem illegal verhaftet und ein korrupter Statthalter in Caesarea hat ihn dann 2 Jahre lang einfach verrotten lassen im Knast, sich nicht drum gekümmert, obwohl das völlig illegal war, vor allem für ihn als römischen Bürger, weil er eben nicht bereit war, Bestechungsgeld zu bezahlen. Schließlich durfte er eine Reise übers Mittelmeer vor sich nehmen, aber das war jetzt nicht so eine schöne Kreuzfahrt, sondern sie endete im Schiffbruch, wurde von einer Schlange gebissen und landete dann im Kerker in Rom und wurde da circa 2 Jahre vergessen. Also eigentlich gute Gründe zu sagen, ich bin unglücklich, klagen und jammern, das ist eigentlich das, was jetzt da aufkommen müsste, angesichts dieser wirklich bedrückenden und schrecklichen Umstände, angesichts von Ungerechtigkeit und von Leid. Und es ist interessant, dass das Wort Umstände direkt dann am Anfang unseres Textes vorkommt. Er berichtet nämlich der Gemeinde in Philippi, zu der er ja ein besonderes Verhältnis hatte, von den Umständen. Aber jetzt hört mal zu, wie er über diese Umstände redet. Das ist schon ein wenig, nicht sonderbar, aber erstaunlich, wie ich finde. Hören wir hinein in den Bericht von Paulus, Kapitel 1 des Philipperbriefes, ab Vers 12. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind. Klammer auf, Prätorium, das war im Prinzip die Kaserne in Rom. Klammer zu. Und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und viel mehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verkündigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht es denn? wird doch auf jene Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht worden wird. Sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beiden bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Ruhm, Rühmen überreich werde in Christus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Angesichts der Umstände, in denen ihr lebt, müsste man sagen, was für ein Pechvogel. Zum Unglücklichsein verdammt. Aber interessanterweise ist von Unglück und Depression und Bitterkeit oder Neid oder anderen Dingen in diesem Text überhaupt nicht die Rede von. Ist interessant, oder? Es klingt alles andere als nach einem Menschen, der sich in Selbstmitleid suhlt und seine Wunden leckt. Freude statt Frust. Glück im Unglück. Das kommt doch durch, oder? Das ist erstaunlich. Warum ist das so? Wie kommt's? Was ist das Geheimnis, dass Paulus offensichtlich, obwohl die Umstände so mies sind, trotzdem jemand ist, dessen Leben, dessen Herz ja, in jeder Beziehung, in Worten und im Leben ja, etwas von der Freude ausstrahlt, die wir uns tief im Herzen doch wünschen. Warum versinkt er nicht im Selbstmitleid? Und die Umstände im Knast sind ja noch nicht die einzigen, die ihn getroffen haben. Das ist ja, oder das wäre ja schon schlimm genug, oder das würde ja schon reichen, würde man sagen, dass wir uns im Selbstmitleid bemitleiden würden. Das ist ja noch nicht das Einzige, was er beschreibt. Zu all dem, als kleines i-Tüpfelchen noch da drauf, gab es da noch Leute, die seine missliche Lage dann noch ausgenutzt haben und gedacht haben, jetzt ist der große Völkerapostel schachmatt gesetzt oder ja, er kann jetzt nicht mehr predigen, jetzt ist sozusagen ihre Stunde, jetzt können sie mal richtig zeigen, was sie für tolle Verkündiger sind. Also aus Neid dem Apostel gegenüber, so wird das im Text gesagt, freuen sie sich jetzt sogar darüber, dass Paulus im Knast ist. Äußerlich haben sie das sehr wahrscheinlich nicht so gesagt, aber es kam raus. Das kommt noch obendrauf. Wie hatten wir angesichts dessen reagiert? Im Knast und dann noch von lieben Brüdern und Schwestern so mit einem umgegangen? Warum lehnt Paulus doch ab, sich von all den prägen zu lassen? Das heißt, sich von den Umständen und von dem, was andere mit ihm tun, sich davon bestimmen zu lassen. Ich glaube, einen Schlüsselsatz bzw. eine Schlüsselfrage finden wir in Vers 15. Entschuldigung, Vers 18. Was macht es denn? Lass mal diese Frage mal auf uns wirken. Was macht es denn? In den Versen vorher, das ist übrigens Paulus' Art, macht er schon deutlich, dass ihm das menschlich schon was gemacht hat. Er spricht das klar aus und tut das jetzt nicht beschönigen, was seine lieben Geschwister mit ihm angestellt hat und wie das bei ihm persönlich ankommt. Die negativen Motivationen, Neid, Eifersucht, Streit. Und er macht das auch deutlich, was das dann letztlich auch für ihn bedeutet. Ihm sozusagen noch Mühen zu machen in seinen Fesseln, Bedrängnis, davon spricht er in Vers 17. Das macht im Prinzip auch an anderer Stelle, auch vor allem im 2. Korintherbrief, dass er nicht alles schön redet und sagt, es ist alles gut, alles rosa-rot malt. Das macht er an keiner Stelle. Übrigens lesen wir das auch von David und von anderen großen Männern und Frauen nicht, dass man alles schön malt, als ob das Leben ja nur rosa-rot ist. Nein, wenn Paulus vielleicht auch noch tiefer gefragt würde, was macht das denn mit dir, dann würde er sagen, natürlich macht das was mit mir. Das verletzt mich, das ärgert mich. Aber, und das ist der Punkt, letztlich, auch wenn er ganz ehrlich ist mit seinen Gefühlen und mit dem, was Ungerechtigkeit und negative Umstände mit ihm macht, das Letztliche, das Entscheidende, was hängen bleibt und was er dann den Philippern weitergibt und dir und mir auch heute Morgen, ist was anderes. Klar, das ist nicht toll. Klar, das hat mich verletzt. Aber, jetzt kommt's, Hauptsache ist nicht, was andere machen oder die Gefühle, die dann bei mir aufkommen, sondern Hauptsache ist, dass Christus verkündigt wird. Da merken wir wieder den Zusammenhang zu Vers 12. Die Umstände waren für ihn auf den ersten Blick nur negativ und schlecht. Alles andere als förderlich. Aber letztlich sagt er, die Umstände waren doch gut. Sie wirkten sich gut aus. Jetzt erinnern wir uns vielleicht nochmal an die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe. Dieser erste Mann, der am Fenster gesessen hat, der hat das Gleiche gesehen wie der zweite, der am Ende am Fenster gesessen hat. Nur eine nackte Häuserwand. Und auch Paulus hat nur eine nackte Häuserwand gesehen. Nur Stress, Mühe, das sind die harten Fakten. Aber die Augen des Herzens, das heißt, das, was Jesus in ihm gewirkt hat, hat noch was anderes gesehen, so wie der Mann in der Geschichte. Und das beschreibt er gerade in den Versen 12 bis 14. Er sagt, das, was die meisten Menschen als Pech betrachtet würden, als Wendung zum Guten. Statt den römischen Soldaten nur als Eingrenzung nicht nur seiner persönlichen Freiheit zu sehen, sondern auch als Eingrenzung seiner Möglichkeiten, die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben, sieht er plötzlich, wir lesen das später, auch die Wirkung des Heiligen Geistes, der ihm das aufzeigt, sieht er plötzlich, dass er jetzt Menschen erreichen kann, die letztlich kein Christ erreichen würde. Und das Tolle war, diese Soldaten waren ja nicht, will ich mal sagen, nur der eine Soldat, der ihn immer bewacht hat, sondern die wechselten. Und es wird ja beschrieben, welche Wirkung diese wechselnden Bewachungskommando für ihn hatte, nämlich, das wurde zum Gesprächsthema. Alle in der Kaserne bekamen mit, dass es da einen besonderen Gefangenen gab in der Kaserne, der nicht dort war, weil er silberne Löffel geklaut hat, sondern weil er sich für das Evangelium eingesetzt hat. Das Evangelium wurde an einem Ort, wo man am allerwenigsten davon dachte, dass das zum Thema wird, zum Gesprächsthema. Es ging um Jesus, dass er auf diese Welt gekommen ist. Und da ist jemand, der bereit ist, für diese super Nachricht sogar seinen Kopf hinzuhalten und im Knast zu sitzen. Wahnsinn, oder? Und manche bekamen das mit. Und was passierte? Ja, dort in Rom, die bekamen das mit, dass das so eine große Wirkung hatte. Und sie wurden angespornt durch die Liebe, durch die guten Werke von Paulus und haben es Paulus gleich gemacht und waren viel freudiger und viel begeisterungsfähiger, von Jesus weiterzusagen, als sie das vorher gemacht hatten. Das heißt Segen, Gutes am laufenden Band. Es gibt viele Hinweise, auch heute, wo das genau so passiert wie hier auch. Es gibt einen Mann, meine Frau hat ihn als kleines Kind gesehen, beziehungsweise kannte seine Eltern, die arbeiten mit ZDK in Israel, in einem Altenheim. Und in einem Gästehaus, meine Frau war auch ein Jahr in diesem Gästehaus tätig, hat sozusagen den Vater und die Mutter auch persönlich kennengelernt. Ich auf der Hochzeitsreise habe sie also auch kennengelernt, da waren sie gerade frisch verheiratet. Im Laufe der Zeit haben sie Kinder in die Welt gesetzt und eins der Kinder, ein Sohn, junger Mann, jetzt 22, 23 Jahre, ist in die Armee eingezogen, war in einer Spezialeinheit und ist aufgrund dessen bei einem Kampf durch einen Granatsplitter ums Leben gekommen. Und es hat so Kreise gezogen, dass sogar in der besten Sendezeit in Israel darüber berichtet wurde, dass es da Christen gibt, die sich für das Land einsetzen, die sogar bereit sind für Juden, die in der ganzen Welt gehasst werden, sich für Juden einzusetzen. Sie konnten ihren Glauben bezeugen, warum sie das Volk Israel lieben würden. Und können ein Zeugnis sein für viele auch in der Umgebung. Viele Leute aus der Einheit haben dadurch einen tieferen Glauben bekommen. Leute sind zum Glauben gekommen. Oder Philipp Mickenbecker, wo wir auch sagen würden, als 21-Jähriger ist an Krebs gestorben. Wie kann Gott sowas zulassen? Das ist ja eigentlich nur schrecklich und schlecht, zum Unglücklichsein verdammt. Wer seinen Film gesehen hat, wird sein Lachen und seine Freude auf seinem Gesicht gesehen zu haben. Und viele Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen und sind auch so, wie es genau hier in diesem Text steht, motiviert worden, auch im Leid, auch in schwierigen Situationen, Jesus mutiger und zuversichtlicher zu verkündigen. Und zu diesen Leuten gehöre ich selber. Statt frustriert zu sein wie dieser zweite Mann in unserer Geschichte und als Opfer der Umstände sich zu sehen und sich klagen und jammern, sich zum Leben, durch das Leben zu bewegen, und immer auf andere zu schauen, deren Weiden scheinbar immer grüner sind als die eigenen. Gibt es eine Alternative? Am offenen Fenster zu sein und auf das zu schauen, was mir Jesus zeigt. Die vielen Möglichkeiten, Freude zu empfinden und Freude weiterzugeben. Wir merken, es kommt auf die Haltung an. Die macht den Unterschied ein. Es ist die Frage, wie ich an Dinge herangehe. Frage ich direkt mit negativem Unterton, ich bin doch Christ und Gott hat mich doch lieb und dann will er doch eigentlich nur, dass es mir gut geht und das ist aber nicht gut, was ich erlebe. Es kann doch nicht sein und ich wehre mich innerlich dagegen und rebelliere. Oder ob ich die Haltung habe, ich lebe nicht in einer Welt des Teufels oder des Zufalls, sondern ich lebe in einer Welt, wo Jesus auf dem Thron sitzt, wo er alles in den Händen hat und nichts, was mir und was anderen in dieser Welt begegnet und was auch in der großen Weltgeschichte passiert, geht an diesem einen Thron vorbei. Der Thron ist der wichtigste Bezugspunkt in der Offenbarung. Davon kommt alles her und darauf zielt alles hin, wo Gott regiert, wo er das Sagen hat. Und wenn ich das nicht nur in Liedern vielleicht besinge oder theoretisch glaube, sondern wenn es mich prägt in meinem Denken, dann weiß ich, auch wenn ich das nicht sehe, was mir widerfährt. Und ich da nur eine dunkle, graue Wand sehe, und dass es da eigentlich scheinbar nichts zu freuen gibt, weiß ich doch, dass das, was ich erlebe, nicht an dem Thron Gottes vorbeigegangen ist. Auch wenn ich nicht sehe, was da Förderliches dran ist, aber Gott weiß warum und deswegen vertraue ich ihm. Der Schlüssel ist, Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Das ist der Schlüssel. Dasselbe, nämlich die Hitze der Sonne, kann das eine hart machen, nämlich zum Beispiel Lehm, und das andere, den Honig zum Beispiel, weich machen. Das ist die gleiche Sache. Die Hitze des Leidens und der Ungerechtigkeit, der Schwierigkeiten kann den einen, der Gott liebt, der an ihm festhält, weich machen, sogar froh machen, so wie wir uns das im Text hier angeschaut haben, und den anderen noch bitter machen. Nicht jede Not lehrt beten, zumindest nicht bei jedem. Und deswegen liegt der Schlüssel letztlich, nicht nur in der Blickrichtung, sondern die Frage ist ja, woher kann ich diese Blickrichtung bekommen? Und die liegt in Vers 18. Ja, ich werde mich auch freuen, und dann Vers 19, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird. Warum denn? Weil er weiß, dass Gott gut ist, und dass er es nicht nur gut meint, sondern auch gut macht, weil er die Kontrolle hat und weil er die Liebe in Person ist. Und deswegen liebt er Gott. Auch wenn ich nicht alles weiß, warum die Dinge passieren oder warum sie eben nicht passieren, so zumindest in den eigenen Wünschen. Und deswegen hängt er sich daran, weil er diesen Gott kennt, in Jesus Christus. Deswegen ist der Schlüssel dessen, was wir hier an dieser Stelle sehen, wie kann ich Gott lieben, weil ich weiß im tiefsten Herzen, dass dieser Gott mich liebt und egal was mir passiert, ich das Vertrauen habe, dass er, auch wenn ich das Gute nicht sehe, aber doch weiß, dass es gut machen wird. Habt vielleicht hoffentlich eben das gut gesehen und gut gehört. Da ist ja dieses Prinzip, ich habe Leid, ich habe Drucksituationen, es entsteht Leiden, Ausharren, Bedrängnis und Hoffnung und Zuversicht, trotz Bedrängnis, trotz Schwierigkeit, von denen wir hier genau im Philipperbrief lesen. Was ist aber der Schlüssel? Warum schafft selbst Bedrängnis Hoffnung und Zuversicht? Und jetzt kommt der entscheidende Satz, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herzen. Und davon spricht das Paulus hier ja genauso, wenn er sagt, denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beispiel des Heiligen Geistes, der mir diese Liebe, die dann in den nächsten Versen erklärt wird, nämlich die Liebe, die Jesus in diese Welt schickt, die Jesus am Kreuz sterben lässt und alles für uns getan hat, nicht weil wir so liebenswert sind, weil wir ein Recht darauf haben, sondern aus lauter Gnade und Barmherzigkeit. Und wenn dir diese Liebe mein Innerstes, mein Herz bestimmt, und deswegen betet der Apostel Paulus, könnt ihr euch noch erinnern, letzte Predigt, ja dafür, dass diese Liebe mehr und mehr und mehr wird in unseren Herzen. Denn wenn diese Liebe Jesu mich prägt, wenn ich in dieser Liebe verwurzelt bin, wie es auch im Kolosserbrief Kapitel 2 heißt, oder im Epheserbrief, wo er auch betet, dass ich die Höhe, Breite und Tiefe dieser Liebe Gottes in Jesus Christus erkenne, je mehr das nicht nur eine theoretische Tatsache ist, sondern mein Innerstes prägt, desto mehr wird die Liebe zu diesem Herrn, der das alles für mich getan hat, größer werden. Und dann weiß ich, auch wenn die Umstände, das, was ich sehe, ein anderes sprechen, doch ich zuversichtlich, hundertprozentig weiß, dieser Gott, der hat mich lieb und der ist auf meiner Seite und egal, was kommen mag, egal, wie das auch aussieht, das wird mir zum Heil ausschlagen. Hundertprozentig. Und auch wenn das bedeutet, dass ich sterben werde. Warum? weil der Tod und irgendwelche anderen Umstände mir das eine, was wirklich wichtig ist, nämlich Jesus selber, mir nicht rauben kann. Christus ist mein Leben. Nicht meine Gesundheit, nicht mein Auto, nicht der schöne Garten, sondern Christus ist mein Teil. Der, der von Neid zerfressen war, der Beter des Psalm 73, der sagt das am Ende dieses Psalmes. Wer auf die Ungläubigen schaut, in ihrer Gottlosigkeit geht's ihnen toll und mir geht's dreckig. Was soll das? Wo er davon spricht, das hätte mich fast verbittert und bitter gemacht, bis ich einherging in das Heiligtum und mir Gott zeigt, wie die Dinge wirklich sind. Und dann sagt er, tja, wenn ich dich nur habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde, denn du bist meines Herzens Trost und mein Teil. Nicht Gesundheit, nicht Menschen, nicht Dinge, sondern was ich wirklich brauche, das bist du, Herr Jesus. Und deswegen ist jetzt an dir jetzt die Frage, ja, ist Jesus seine Zuversicht? Wie es im Psalm 73 am Ende heißt, das ist meines Herzens Freude, dass ich mich zu dir halte. Oder wörtlich steht, Gott nahe zu sein, das ist mein ganzes Glück. Das ist meine Zuversicht. Ist das bei dir so? Glaubst du an den Gott, der Handelnde ist, die absolute Kontrolle hat, egal was geschieht? Vertraust du darauf, dass er mitten in dem ist, was geschieht, weil Herr aller Herren ist, weil er bei dir ist, so wie es versprochen hat? Weißt du, entweder machst du dich daran fest, an diesen Wahrheiten, und diese Wahrheiten machen dich dann frei, so wie Jesus das verspricht im Johannesevangelium. Frei von Gefühlen, von Lügen, die dich wegziehen, die dich in Bitterkeit, in Neid hineinführen wollen. Entweder hältst du dich an diese Wahrheit und du wirst dich wieder freuen. Und das Glück und die Freude an Jesus wird deine Stärke sein, oder du jammerst und klagst dich durchs Leben. Bedauern, dass du nie eine faire Chance hast. Wie dieser zweite Mann, der auch beklagt, warum geht es ihm so dreckig, warum habe ich das nicht, was der andere hat. Deswegen ist Glück nicht abhängig von Umständen. Der Apostel Paulus ist der Beweis dafür und viele andere Brüder und Schwestern auf dieser Welt machen es dir auch heute vor. Philipp Mickenbecker, Uriel Bayer und viele andere mehr. Und ich mache Mut dir dazu. Hilfe dabei ist, und damit möchte ich schließen, was in Vers 19 am Ende steht. Denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet. Weißt du, du musst diesen Kampf dich nicht von deinen Umständen prägen zu lassen, von deiner Umgebung, von dir selber nicht, den brauchst du nicht allein zu führen. Sondern Gott hat dich in eine Familie hineingesetzt, wo wir uns gegenseitig ermutigen und stärken, wo wir füreinander beten, wo wir von den Herausforderungen, die andere haben, wissen und deswegen für sie beten, dass Gott dem einen vielleicht in seinem Alleinsein, in seiner Witwenschaft hilft. Dem anderen in seiner Arbeit, im Umgang mit schwierigen Personen. Wir wollen einander helfen und Gehilfin der Freude sein, wie es in 2. Korinther 1 heißt. Indem wir nachfragen und nicht nur sonntags beim Kaffee trinken, das ist schon super, sondern auch mal in der Woche jemanden anrufen. Wie geht's dir? Oder vielleicht auch einen Bibelvers dem anderen weitergeben, wo wir wissen, der könnte dem anderen in seiner Situation, in seinen Kämpfen helfen. Wir brauchen einander, wir sind Familie. Und deswegen wollen wir aufeinander hören, füreinander einstehen und vor allem füreinander beten. Das kann man einfach jeden Tag tun, wenn der Heilige Geist einen dazu treibt, aber man kann es vor allem auch tun diese Woche, wieder am Dienstag, am Mittwoch, beim Glaubensforum und Gemeindeforum. Wir wollen füreinander beten und einstehen. Deswegen herzliche Einladung dazu. Tragt euch diesen Termin auch ein. Es ist wichtig, als Gemeinde zusammenzustehen. Wir brauchen einander, damit wir nicht unter den Umständen, sondern über den Umständen leben, so wie das Paulus auch getan hat. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus, wir wollen dich von Herzen bitten, dass du uns hilfst. Herr, in den Umständen, in denen jeder lebt, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie, du kennst die Herausforderungen und du verstehst sie auch, weil du selber Mensch gewesen bist. Und deswegen willst du uns ja helfen, willst uns stärken und willst uns nahe sein, wenn wir dich einbeziehen, auch in diese Sachen hinein. Hilf uns doch dazu, dass wir in diese Kämpfe nicht alleine gehen, sondern Herr, du unsere Zuversicht bist, weil wir unseren Blick auf dich richten. Du weißt, manche unter uns, die vielleicht innerlich verbittert sind und traurig sind, Herr, du kannst ihnen auch durch dieses Wort neue Ermutigung schenken, es doch zu wagen, Herr, sich neu an dir festzumachen und deinen Worten und deinen Versprechen zu glauben und zu vertrauen. Amen.
Der Gott aller Gnaden, der euch zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus berufen hat, der wird euch, die ihr eine kurze Zeit leiten müsst, aufrichten, stärken, kräftigen und auf einen festen Grund stellen. Sein ist die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.